Welcome to the Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies and much more.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge der Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und ihr hört heute unseren zweiten Prototyp des neuen Gross 5 Formats, also jenem Shock 2 Podcast Format, wo wir euch kurze und knackige Segmente bieten wollen. Beim ersten Mal haben wir da versucht, möglichst viele Segmente von Shock 2 abzubilden. Diesmal dreht sich alles um Videospiele. Dafür wird das Format diesmal in anderer Hinsicht abwechslungsreicher, denn es gibt deutlich mehr Stimmen und es gibt auch nicht nur Reviews zu hören. Was steht heute am Programm? Ihr hört jetzt gleich den Florian mit Super Mario Party Jamboree. Das neue Super Mario Party startet im Oktober. Der Florian war aber vor kurzem bei Nintendo, hat schon gespielt und wird euch mal einen kurzen Überblick geben und ob es ihm Spaß gemacht hat. Danach geht's gleich weiter mit einem doch sehr spannenden Spiel. Ein Spiel, das inzwischen zwar jetzt offiziell angekündigt wurde, aber vorher schon von vielen, vielen Leuten gespielt wurde. Ich rede von Deadlock. Und das ist das neue Spiel von Valve, einer Mischung aus Heldenshooter und MOBA. Und der Clemens, der spielt das schon und berichtet hier im Podcast rund 5 Minuten lang, was euch da erwarten wird in Zukunft. Danach geht's dann zum Christoph, der hat für uns eSports Maiden NFL 25 getestet und hier gibt's das kurze Audio-Review dazu. Natürlich darf auch der Nikolai nicht fehlen in diesem Format und er spricht heute über Black Myth Wukong, bevor sich der Clemens nicht noch einmal zu Wort meldet und über Gory Cuddle Carnage redet. Das ist dieses Spiel mit jede Menge süßer Kätzchen und tollwütiger Einhörner. Also abgedrehter geht's wirklich nicht. Freut euch auf diesen Beitrag. Und von mir gibt's dann am Schluss noch eine ziemlich frische, weil es erst vor einigen Stunden passiert ist, Einschätzung zur PlayStation 5 Pro. Die hat Sony vor kurzem vorgestellt. Und hier in diesem Format gibt's schon unsere mal kurze und knackige Einschätzung rund um diese neue Konsole. Wer jetzt sagt, ja, aber das ist so wichtig, da sollte man doch länger drüber reden. Das tun wir natürlich. Und das schon diese Woche, denn ich nehme am Freitag ja Shock 2 Neo auf. Und natürlich wird die PlayStation 5 Pro dort ein wichtiges Thema sein. Und ich bin mir sicher, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über die neue Sony-Konsole reden. Bevor es aber jetzt losgeht, noch ein großes Dankeschön an alle, die uns Feedback auf die erste Prototyp-Folge gegeben haben, egal ob im Forum, per Mail, auf Patreon, Privatnachricht, da kam einiges. Überwiegend positiv, das war also wirklich schön zu lesen, sehr viel und das war nicht weniger schön, auch mit konstruktiven Vorschlägen. Einige haben wir schon diesmal eingearbeitet, andere werden wir noch umsetzen und so freue ich mich sehr auf die Weiterentwicklung von diesem Schwesterformat des Wochenstarts, das wir auch in den nächsten Wochen und Monaten nach und nach ausbauen wollen. Jetzt aber viel Spaß mit dem bunten Mix an Beiträgen, die wir diesmal für euch zusammengestellt haben.
Hallo allerseits, mein Name ist Florian Scherz und ich bin heute hier mit dem quasi dritten Teil einer Podcast-Reihe, die wir begonnen haben mit Herr der Ringe, die Ringe der Macht und Star Wars Outlaws und dann fortgeführt haben mit einem zweiten Teil über The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Genau zu diesem zweiten Teil gehört jetzt auch dieser Beitrag, so quasi der dritte Teil der Serie, denn damals, als ich bei Nintendo war und Zelda gesehen habe, habe ich auch noch ein anderes Spiel antesten dürfen, über das ich jetzt endlich reden darf. Die Rede ist vom aktuellen neuesten Teil der Mario Party Serie, Super Mario Party Jamboree. Das ist je nach Zählung jetzt der 12. oder 13. Teil auf einer Konsole, je nachdem, ob man den letzten Teil auf der Switch, der ja ein Best-of war, so mitzählt als Hauptteil oder nicht. Und insofern wird wahrscheinlich keinen überraschen, worum es in diesem Spiel geht. Denn es geht darum, zu viert im Party-Modus auf Spielbrettern Würfelspaß zu haben, witzige Minigames, von denen es diesmal 110 gibt, zu erleben und am Ende natürlich der Spieler zu sein, der am meisten Sterne und im Zweifelsfall die meisten Münzen hat. Es gibt gleich 7 Spielbretter diesmal, also da ist, glaube ich, für relativ viel Spaß gesorgt. Davon sind 5 brandneu, 2 sind alte Bekannte aus dem allerersten bzw. dem zweiten Teil von Mario Party. Es gibt wieder eine ganze Menge an Figuren, da sind auch 2 dazugekommen, nämlich Pauline und Ninji. In der Anspielsession zeigt sich ganz, ganz schnell, dass Mario Party sich dabei nicht großartig verändert hat. Also erwartet euch jetzt nicht, dass hier eine Revolution ausgerufen worden ist. Es ist auch nicht mehr so wie damals bei Mario Party 10 zum Beispiel auf der Wii U, alle Figuren in einem Auto unterwegs, sondern es wird nach wie vor gewürfelt, es wird nacheinander gezogen und vor allem unglaublich viel Spaß gehabt in den Spielen. Denn hier geht's lustig zu, hier gibt's spannende Spiele. Ich habe ein paar davon ausprobieren dürfen. Wir haben jetzt nicht so viele Runden gespielt, aber zum Beispiel kann ich mich gut erinnern, da gab's so eine Art Rennspiel, da wurde man in Teams eingeteilt, also jeweils zwei Spieler spielten zusammen und beim Steuern durfte einer nur nach oben und unten und der andere nur nach links und rechts steuern. Das ging jetzt so schrittweise, also nicht so autofährt die ganze Zeit. Und das hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Im ersten Moment denkt man sich, das kann nicht funktionieren, aber es war unglaublich lustig, zumindest zu viert. Und das ist ja bei Mario Party immer so. Mario Party macht halt Spaß, je mehr Leute da vor dem Bildschirm sitzen, wie das mit einer KI funktioniert, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und ein anderes Spiel, das mir so in Erinnerung geblieben ist, war ein klassisches Wettrennen, wo man auf einer drehenden Plattform darauf achten musste, dass man nicht nach hinten rausfällt. Jetzt muss man natürlich ehrlich sein und sagen, das haben wir alle schon irgendwie gesehen und was ich bis jetzt eben auch in meiner Session gesehen habe, das waren jetzt keine völligen neuen Innovationen, wo ich mir denke, das habe ich noch nie gesehen, aber es macht Spaß und das ist das ganz Wichtige. Ein Hinweis noch für alle, die sagen, Mario Party, ist das jetzt mit Bewegungssteuerung oder nicht? Da gibt's einen Mix. Ich habe eigentlich bislang nur Spiele gespielt ohne Bewegungssteuerung. Es gibt aber Spiele mit Bewegungssteuerung. Ich nehme mal an, dass es hier einen Schalter geben wird, wo man sagen kann, ich möchte lieber keine Spiele mit Bewegungssteuerung machen. Kann ich aber jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ebenfalls ausprobieren durften wir zwei Online-Modi, darunter eine Art Marathon, wo gleich 20 Spieler miteinander spielen dürfen. Das Spannende daran ist, man muss jetzt nicht ewig warten, bis jeder einen Zug gemacht hat, sondern man spielt gleichzeitig. Das funktioniert so, dass pro Runde drei Minigames hintereinander stattfinden und in denen sammelt man als Solist, also man spielt hier wirklich einzeln, Münzen und je nachdem, wie gut man dann ist, läuft man halt schneller oder langsamer. Das kann man in Echtzeit auf dem Monitor nebenbei beobachten und dadurch sieht man auch dann ganz schnell, wo steht man gerade in der Rangordnung. Nach drei Minigames kommt dann Bowser an die Reihe und der kann die Ordnung nochmal ganz gewaltig durcheinander wirbeln. Und dann geht das halt so lange, bis man eben die Anzahl an Runden, ich glaube es waren fünf, die voreingestellt waren, erledigt hat. Ein anderer Online-Modus, der gar nicht so solistisch daherkommt, ist der Modus, in dem man Bowser mit Bomben abschießen muss. Da laufen alle Spieler miteinander in einer Welt herum und versuchen, Bomben in eine Kanone zu laden. Das ist gar nicht so leicht, denn man muss erstmal diese Kisten finden, muss diese Kisten aufmachen, da kommen dann die Bomben raus, die trägt man dann zur Kanone. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach, denn einerseits rennt Bowser herum, andererseits gibt's auch je nach Map andere Hindernisse. Und das Resultat war, dass wir als Team hier in der ersten Runde mal völlig versagt haben. Das Gute ist, nach einer Runde kommt immer so ein kleines Minispiel und da kann man sich Items erspielen, mit denen man sich die nächste Runde leichter machen kann. Da kann man anderen Mitspielern helfen, man kann Kisten schneller zerstören und so weiter und so weiter. Und dann hat man natürlich eine Chance, Bowser diese drei Energiesegmente in seiner Energieleiste zu klauen, mit denen er dann hoffentlich am Ende des Spiels besiegt ist. Ich darf hier natürlich noch kein Fazit geben, war ja nur ein Preview, das Spiel kommt erst im Oktober, aber ich kann sagen, wir hatten sehr viel Spaß damit, wir haben zu viert gespielt, es war auch meine Tochter dabei, die ganz eindeutig mit ihren 7 Jahren da in die Zielgruppe hineinpasst und die auch ein großer Mario Party Veteran ist und die hat sich sofort da drin zurechtgefunden, wir hatten miteinander sehr viel Spaß, die Minigames waren schnell zu begreifen und ich glaube zumindest der Party-Modus könnte bei uns in der Familie wieder ein gewisser Dauerbrenner werden, nachdem uns jetzt die alten Spiele schon ein bisschen eintönig geworden sind. Große Innovationen, ja, darf man sich nicht erwarten. Vielleicht verstecken sie sich noch. Ich warte noch auf den Test, auf das Testmuster und wie gesagt, im Oktober erfahrt ihr mehr. Bis dahin kann ich nur sagen, wer Mario Party will, hier bekommt ihr mehr Mario Party und alles, was ihr damit verbindet und das ist gut so. Viel Spaß bis dahin.
Wer gerne MOBA spielt, wird der Name Ice Frog vielleicht etwas sagen. Denn er war die letzten 20 Jahre für die Warcraft 3 Mod Dota und die letzten Jahre dann für Dota 2 verantwortlich. Jetzt arbeitet er gemeinsam mit Valve an einem neuen Titel, und zwar Deadlock. Deadlock ist eine Mischung aus Hero Shooter und MOBA. Viele vergleichen es mit Spielen wie Overwatch, allerdings würde ich eher mit Spielen wie Paragon oder dem neulich erschienenen Predecessor vergleichen. Aber wie funktioniert das Ganze? Vor einer Spielsuche wählt man mindestens 3 Charaktere, die man gerne spielen würde, und wird dann mit 11 anderen gematcht. Zu Beginn des Spiels bekommt man, je nachdem welchen Helden man spielt oder wie man selbst eingestuft wird vom Spiel, wird man auf verschiedene Lanes aufgeteilt, auf denen klassisch für MOBAs Creeps entlanglaufen und Türme stehen, die die Basis verteidigen. Und wer als erstes die Basis des Gegners zerstört, hat das Spiel gewonnen. Was jetzt relativ simpel klingt, ist natürlich sehr viel komplexer. Denn grundlegend ist das Ziel, möglichst viele Seelen zu sammeln, um Gegenstände zu kaufen und Level aufzusteigen. Um das zu machen, müsst ihr die Creeps in eurer Lane töten. Tötet ihr sie, steigen Seelen auf. Diese Seelen könnt ihr selbst nochmal abschießen, um mehr Geld zu bekommen. Allerdings könnt ihr auch die gegnerischen Seelen abschießen, um ihnen die Seelen wegzunehmen. Natürlich könnt ihr euch Seelen auch noch auf andere Weise verdienen, wie zum Beispiel, wenn ihr gegnerische Helden tötet, Creep-Camps farmt oder andere Objective auf der Map löst, wie zum Beispiel eine Urne auf die andere Seite der Map zu bringen. Dann gibt's natürlich auch noch den klassischen Boss in der Mitte der Map, der dem Team, der ihn erledigt, einen Buff gibt, der die Creep stärker macht, das Team eine erhöhte Feuerrate gibt und die Respawn-Zeit um 50% reduziert. Und zu guter Letzt gibt es auf der ganzen Karte noch verteilt Kissen, die bei der Zerstörung eine Chance haben, Buffs fallen zu lassen, wie einfach extra Seelen oder mehr Munition, die dauerhaft sind. Die sind am Anfang zwar recht klein, allerdings wenn man genug davon sammelt, können sie doch einen sehr großen Unterschied im Spiel machen. So viel mal zu den grundlegenden Mechaniken. Denn wo das Spiel natürlich seine Stärke hat, sind die verschiedenen Helden und Spielstile, die diese ermöglichen. So gibt es zum Beispiel Helden, mit denen man eher in das gegnerische Team reinläuft, Gegner stunt, ihnen Leben entzieht und sich selbst damit heilt, während andere eher im Hintergrund bleiben und von der Entfernung auf die Gegner schießen. Grundsätzlich hat aber jeder Held 3 Fähigkeiten und eine ultimative Fähigkeit. Einer meiner Lieblingshelden, beispielsweise Lash, hat eine Fähigkeit, mit der er auf den Boden schlägt und Gegner vor sich in die Luft wirft. Mit seiner zweiten Fähigkeit kann er sich mit seiner Peitsche zu Gegnern hinziehen und mit seiner dritten Fähigkeit kann er ihnen mit seiner Peitsche Leben stehlen. Und mit seinem Ultimate kann er mehrere Gegner mit seiner Peitsche eben einfangen und die dann auf den Boden schleudern. Das ist ganz praktisch, um Gegner eben out of position zu bringen und oder in Türme oder in euer Team zu werfen. Während die Helden zwar durch ihre Fähigkeiten oft für eine bestimmte Rolle prädestiniert sind, gibt es allerdings meist Wege, sie auch anders zu spielen, wodurch man sich je nach Spiel auch sehr gut an die aktuelle Situation anpassen kann. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt in Deadlock ist das Movement, was auf den ersten Blick relativ simpel wirkt, allerdings mit etwas Übung doch recht komplex wird. So kann man klassisch laufen, einen Dash nach vorne machen und Stiegen hinunter sliden. Hat man da allerdings langsam etwas heraus, merkt man kann nach einem Dash auch einen Sprung dranhängen oder nach einem Slide nochmal weiter wegspringen oder wegspringen und dann einen Slide wieder dranhängen, um so möglichst weite Entfernungen und möglichst schnell auch zurückzulegen. Beschränkt wird man dabei nur durch sein Stamina. Jeder Held hat standardmäßig 2 Stamina-Punkte, die durch bestimmte Items bis zu 5 Punkten erweitert werden können. Da sich das Spiel allerdings noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet, kann es durchaus sein, dass alle Punkte, die ich in den letzten paar Minuten aufgezählt habe, sich beim nächsten Update schon wieder ändern. Denn aktuell wird regelmäßig noch die Karte komplett überarbeitet, Gegner angepasst oder bei dem letzten Update wurde auch noch das Moveset um einen Wandsprung erweitert. Auch werden natürlich immer wieder noch neue Helden hinzugefügt. Ja, aber grundsätzlich macht Deadlock auch schon jetzt jede Menge Spaß und wer auch Interesse daran hat, wie sich ein Spiel vielleicht entwickelt im Laufe der Entwicklung, bekommt hier einen guten Einblick und bekommt auch Hintergrundinformationen über offizielle Channel wie das Forum zu dem Spiel und ihren offiziellen Discord-Channel. Von mir bekommt Deadlock auf jeden Fall auch jetzt schon eine Empfehlung. Wer das Spiel selbst schon testen will, kann das aktuell nur über eine direkte Einladung auf Steam tun. Also, wenn jemand darauf Lust hat, meldet euch gerne im Forum.
This is FieldSense, powered by BoomTech. Was passiert, wenn man einem Entwicklerstudio fast 20 Jahre lang die exklusiven Rechte an einer Liga, an den Mannschaften und dergleichen überlässt? Ganz genau. Rückschrittlichkeit, Stillstand, Stagnation. Und genau das passiert seit fast 20 Jahren mit der Madden-Reihe. Die Madden-Reihe war vor vielen Jahren noch gemeinsam mit der 2K-Reihe eine tolle, innovative Football-Simulation. Aber das hat sich in den letzten Jahren schon gewandelt. Es wird jedes Jahr zwar groß versprochen, dass man wieder neue Dinge bringt und es kommen auch neue Dinge, jedoch sind diese meistens irgendwelche recycelten Assets aus Jahren zuvor. Da gab es plötzlich eine neue Pro Bowl, da gab es plötzlich neue Celebrations, neue Spielemechaniken, die Minicamps kamen zurück, aber das kannte man alles schon zur Genüge. Und auch jetzt, zum Beginn der neuen NFL-Saison, die diese Woche beginnt, falls ihr das zum richtigen Zeitpunkt hört, ist Madden wieder seit rund 3 Wochen am Markt, Madden 25, und auch dieses Jahr schaut's nicht anders aus. Es gibt zwar einige neue Dinge, die vielversprechend klangen und auch in den Trailern wie immer aussahen, jedoch haben sich diese sehr schnell wieder als Recycling entpuppt und halten auch nicht das, was sie versprechen. Da gab es zum Beispiel ein neues physikbasiertes Tackling und ein neues Handling des Ballträgers, das leider nicht ganz so toll funktioniert. Der Hitstick, der sogenannte, also die Methode, um den Gegner besser zu tackeln, den gibt schon seit Jahren und der ist im Timing basiert und das neue System bringt nur Timing ins Timing. Ja, funktioniert einfach nicht. Und physikbasiert ist da rein gar nichts. Die Madden-Tackles waren immer schon animationsbasiert und sind sie auch jetzt wieder. Also es schaut einfach nur ein bisschen merkwürdig aus. Andere Features wie bessere Grafik und bessere Catch-Animationen, das gibt's zum Teil auch alles und das ist auch alles wunderschön. Aber richtig neu ist da nichts. Optisch hat Madden immer schon sehr gut ausgesehen. Aber nur mit reiner Optik, und das ist wirklich nur nach außen hin, auf einem Footballfeld, da reißt man halt 2024 auch jetzt nichts mehr, wenn ich mir anschaue, was es da alles am Markt gibt. Bei den diversen Modi, die das Spiel bietet, hat sich auch recht wenig getan. Der Franchise-Modus, also die klassische Karriere als Trainer, gibt es ein paar neue Kleinigkeiten wie Storylines, wo irgendwelche Geschichten erzählt werden, die der Coach erlebt, irgendwie Versprechen, die er einem Journalisten macht oder dergleichen. Aber das ist alles nicht vertont und mit eigenartig großer Schriftart. Ganz komisch irgendwie. Der Karrieremodus, wo man einen eigenen Sportler anlegt und übernimmt. Ein Abklatsch vom Vorjahr. Neue Missionen sind dazugekommen. Ja, da sammelt man halt in gewissen Bereichen Yards, Touchdowns, Punkte, was auch immer und wird dafür belohnt. Das ist keine Innovation, das ist nichts Neues. Ultimate Team. Ja, die Cash-Cow des Ganzen. Also damit verdient man Geld. Ist nicht anders bei EA, FC, vorher FIFA. Man verkauft Packs und ist halt Pay-to-Win. Da wird sich nichts Großes daran ändern. Das Gameplay selbst macht einigermaßen Spaß, aber auch nicht wirklich. Vor allem, weil ja im Juli College Football 25 erschien, bei dem man wirklich die Hoffnung hatte, ui, jetzt könnte es auch mit Madden wieder nach oben gehen. Das Gameplay war schnell, innovativ, die Stimmung hat gepasst, tolles Spiel. Madden ist leider wieder träge und von einer Simulation weit entfernt. Cornerbacks sitzen in ihren Zonen, Linebacker ebenso. Ich kann mit meinem Quarterback laufen, wie ich will, da tut sich nichts. Also von einer Simulation sind wir weit entfernt. Und so kann man eigentlich wirklich nur hoffen, dass in den nächsten 2 Jahren evaluiert wird, ob EA weiterhin die exklusiven NFL-Rechte für Simulationstitel bekommt. Und es gibt auch schon im Netz ein Hashtag Bring Back NFL 2K, wo man sagen kann, die Konkurrenz, die hat gut getan, weil NFL 2K hat schon vor 20 Jahren Dinge im Spiel gehabt, die man heute leidlich vermisst. Und deshalb kann ich nur hoffen, dass hier ein bisschen Konkurrenz zurückkehrt. Diverse Fun-Titel zeigen ja, dass es geht, dass es funktionieren kann, dass man gute American Football-Spiele machen kann. Und deswegen für alle Fans der NFL, die letzten Jahre nicht Madden gespielt haben, ja, könnt zugreifen, ist jetzt nicht das schlechteste Spiel. Aber wenn man die letzten Jahre schon Madden-Titel gespielt hat, dann kann man sich's wahrscheinlich sogar schenken. Also, schöne Saison und ciao. Euer Wisi.
Hallo liebe Shock 2 Hörer, ich darf euch heute ein wenig über Black Myth Wukong erzählen. Black Myth Wukong ist ja einer der großen Überraschungshits in dem Jahr, ist am 20. August erschienen, hat international gute Wertungen erhalten, Millionen von Stück verkauft innerhalb von kürzester Zeit, Steam-Rekorde gebrochen, alles ziemlich beeindruckend auch gerade deshalb, weil Black Myth Wukong das erste AAA-Spiel des chinesischen Entwicklers Game Science ist. Natürlich gab es da mit Sicherheit Support aus China, da haben sich viele Menschen das Spiel geholt, dennoch alles ziemlich beeindruckend. Die Geschichte von Black Myth Wukong lehnt sich ja an den klassischen Roman der chinesischen Literatur aus dem 16. Jahrhundert an, Die Reise nach Westen. Wer jetzt meint, okay, sagt mir gar nichts, hat wahrscheinlich nicht ganz recht, denn viele Elemente von der Reise nach Westen, ob jetzt Charaktere, Orte, Teile der Geschichte oder darüber hinaus, finden wir in unserer Popkultur wieder. Ein sehr bekanntes Beispiel ist Dragon Ball. Dragon Ball, die Anime-, Manga- und Videospiele-Reihe von Akira Toriyama, wurde nämlich sehr stark von der Reise nach Westen inspiriert. Inspiriert wurden aber auch die Entwickler von Game Science, und zwar von From Software Souls Formel. Es gibt viele Elemente, die ihr in Souls Games findet, zum Beispiel die Schreine, wo ihr Talente freischalten könnt, Gegenstände kaufen könnt, spezielle Fähigkeiten aufwerten könnt, euren Charakter sowieso leveln könnt, Geister aktivieren könnt, Buffs und Stats verändern könnt, aber eben auch rasten könnt, das heißt, alle Gegner sind nach dem Rasten wieder da, sowie eure Lebensenergie, eure Tränke, alles wieder aufgefüllt, aber auch die Gegner, abgesehen von den Bossen, die ihr erlegt habt in dem Gebiet, die bleiben natürlich besiegt, aber der Rest erscheint wieder. Klingt alles sehr nach Souls-like, aber ich würde trotzdem meinen, dass mich das Spiel auch an Spiele erinnert wie Devil May Cry oder God of War, vielleicht da eher auf den höheren Schwierigkeitsgraden, denn Black Myth Wukong ist kein leichtes Spiel, ist aber dennoch im Vergleich zu Souls-Game-Klassikern, würde ich eher sagen, dass die noch eine Schippe drauflegen in puncto Schwierigkeitsgrad. Es gibt viele Bosse, die ihr legen werdet gleich beim ersten Mal. Manche Bosse sind ein bisschen schwieriger, da braucht es dann doch so 10, 20 Versuche, je nachdem, wie geübt oder wie geduldig ihr seid, denn es ist ja oft ein Geduldsspiel, um sich die ganzen Angriffsmuster zu verinnerlichen und dann entsprechend darauf zu reagieren. Ja, Bosskämpfe, es gibt ziemlich viele Bosskämpfe, es sind rund 80 im Black Myth Wukong. Jetzt könnte man sagen, das ist ein Boss-Rush-Game oder ein Boss-Rush-Mode. Ist nicht ganz richtig, denn es gibt auch immer wieder Abschnitte dazwischen mit kleineren Gegnern, mit kleinen Aufträgen, die ihr erhaltet, Abzweigungen, wo ihr Loot findet in Form von Items oder Materialien, die ihr dann zum Hochleveln der diversen Dinge benötigt. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, abseits des Weges zu schauen, denn es gibt viele Dinge, die ihr dann im Spiel braucht, beziehungsweise die euch helfen, das Spiel ein wenig leichter zu machen. Vom Gameplay her erinnert mich Black Myth Wukong eher an Sekiro, das heißt, es ist viel schneller als die Dark Souls-Spiele oder auch Elden Ring. Der Fokus liegt eher auf dem Ausweichen oder auch auf dem perfekten Ausweichen, das euch Vorteile bringt im Kampf. Es gibt auch so eine Art Konter, den müsst ihr aber allerdings erst hochleveln, einen richtigen Block, wo ihr Angriffe blocken könnt, den gibt es nicht. Das Spiel ist also eher auf Angriff und perfektes Ausweichen ausgelegt. Die Grafik ist ziemlich beeindruckend. Wer die Trailer kennt, hat es eh schon gesehen. Die Unreal Engine 5 kann da alle Muskeln spielen. Es gibt Raytracing bis zum Abwinken, fotorealistische Grafiken. Das Design, das chinesisch-mythologisch inspiriert ist, natürlich von einem chinesischen Studio, eh klar. Das finde ich sehr erfrischend, genauso erfrischend wie Spiele, die jetzt aus Südkorea kommen, die auch ihren eigenen Stil haben. Das ist alles eine nette Abwechslung zu den bekannten japanischen oder vor allem westlichen Spielen, die einen ganz anderen Stil zeichnen. Für wen ist Black Myth Wukong? Spieler mit höherem Frustpotenzial, würde ich sagen, die auch vielleicht einmal ein Devil May Cry oder ein God of War oder andere Action-Adventure gerne in einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Wer jetzt vor allem nach Elden Ring und nach Elden Ring nach dem DLC eine Pause benötigt, macht ja nichts, das Spiel läuft ja nicht weg. Kann ich gut verstehen, wenn man da mal etwas anders zur Abwechslung mal spielen wird. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß damit, habe immer noch sehr viel Spaß damit und bin wirklich begeistert von dem ersten AAA-Game von GameScience. Gespielt habe ich das Ganze über GeForce Now, also die PC-Version und über den Nvidia-Streaming-Dienst GeForce Now. Flutscht alles super. Ich habe eh schon mal kurz erwähnt, ich werde mal bisschen ausführlicher darüber erzählen. Alles gut. Zur PS5-Version kann ich nichts sagen, habe aber also mitbekommen, dass die auch ganz zufriedenstellend läuft. Und wenn ich auf die Uhr sehe, sehe ich, dass ich eh schon über den 5 Minuten bin. Also sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
In the beginning, there were cats. Innocent little animals. Loved by all. But I guess changes. On August 29th, 2024. Good versus bad. Cat versus unicorn. So don't be a pussy, cat.
Ich darf euch heute etwas über Gory Cuddly Carnage erzählen. Gory ist ein Character-Action-Game, wie Spiele wie Bayonetta oder Devil May Cry, hat allerdings nicht ganz so ein komplexes Kampfsystem wie die anderen Genrevertreter, setzt also mehr auf Style als auf Tiefgang. Der fehlende Tiefgang wird allerdings durch die coole Fahrtbewegung mit dem Hoverboard wieder ausgeglichen. Aber fangen wir vorne an. Die Geschichte von Gory ist recht schnell zusammengefasst. Die Adorable Army hat die Menschheit ausgerottet, allerdings konnten das Hoverboard Frank und Gory die Katze im letzten Moment flüchten. Allerdings nun haben die mutierten Spielzeuge es auch auf sie abgesehen. Die Geschichte ist also nicht sonderlich komplex und setzt vor allem viel auf Humor, der nicht ganz meinen Geschmack getroffen hat, weil er für mich etwas zu sehr auf plumpe Witze und vulgäre Sprache setzt. Aber das ist im Endeffekt Geschmackssache und hat den Spaß, den ich mit dem Kampfsystem hatte, nicht wirklich gemindert. Bei dem Kampf gegen die Adorable Army müsste ich hauptsächlich Einhörnern stellen, die in irgendeiner Art und Weise mutiert wurden. Es gibt Einhörner, denen Klingen gewachsen sind, andere haben Flügel und spucken Bomben auf euch. Neben den Einhörnern gibt es dann auch noch abgetrennte Puppenköpfe, die euch mit Lasern beschießen. Um mit ihnen einen kurzen Prozess zu machen, stehen euch klassisch leichte und schwere Angriffe zur Verfügung, sowie bestimmte Special Moves oder Angriffe mit einem Raketenwerfer. Diese Special Moves kosten meistens aber Energie, und um diese Energie wieder aufladen zu können, müsst ihr Hoverboard-Tricks ausführen, wie zum Beispiel ein Race-Grinden oder Wall-Rides. Bei jedem Angriff spritzt das Blut in alle Richtungen oder Körperteile fliegen durch die Gegend. Und habt ihr Gegner geschwächt, könnt ihr sie auch mit einem coolen Finisher nochmal besonders brutal in alle Einzelteile zerlegen. Das Gemetzel kann man auch wunderschön mit dem Foto-Modus festhalten, den sogar ich hin und wieder verwendet habe, obwohl ich diese Funktion meist komplett ignoriere. Und für ein Character-Action-Game typisch treibt man bei den Kämpfen auch einen Multiplikator hoch, der am Ende eure Punktzahl steigert. Denn am Ende jedes Levels bekommt ihr je nach Leistung eine Bewertung. Wie gesagt, die Kämpfe machen jede Menge Spaß, allerdings wurde meiner Meinung nach leider etwas Potenzial liegen gelassen. Denn bereits nach 2 Leveln hat man im Prinzip alle Fähigkeiten, die man bekommt. Es gibt so ein Upgrade-System, allerdings schaltet man dabei keine neuen Angriffe oder Fähigkeiten frei, sondern erhöht nur den Schaden oder die Dauer bestimmter Fähigkeiten. Dadurch hat man den drehenden Kämpfen zwar schnell raus, hat allerdings wenig Luft für Verbesserungen nach oben. Und dadurch werden die Kämpfe auf höheren Schwierigkeitsgraden auch gern etwas langgezogen, anstatt wirklich eine größere Herausforderung zu bieten. Doch wie gesagt, das wird meiner Meinung nach recht gut ausgeglichen durch das coole Movement mit dem Hoverboard durch die verschiedenen Level. Und eines meiner Highlights in dem Spiel sind auch eindeutig die Passagen, wo man vor etwas fliehen muss und dabei möglichst viele Gegner auch noch mitnehmen muss. Hat man ein Level abgeschlossen, bekommt man neben seiner Bewertung auch noch eine neue Herausforderung freigeschalten. Die Herausforderungen sind abwechslungsreich und bieten immer wieder eine neue Herausforderung. Das geht von Kämpfen, die man mit einer gewissen Punktzahl abschließen muss, bis hin zu Passagen, die man möglichst schnell mit seinem Hoverboard zurücklegen muss. Oder andere Herausforderungen, wie zum Beispiel, dass man sich eine gewisse Zeit lang in der Luft halten muss, ohne den Boden zu berühren, indem man eine Combo, die man möglichst lange aufrechterhält. Als Belohnung für diese Herausforderungen rettet man dann ein Einhorn, das noch nicht von der Adorable Army infiziert wurde. Und mit dem hat man alle gesammelt, kann man am Ende noch eine letzte Tür vor dem Raumschiff freischalten. Neue Türen auf eurem Raumschiff könnt ihr allerdings nicht nur mit den Einhörnern freischalten, sondern auch mit den Schlüsseln, die in jedem Level versteckt sind. Insgesamt besteht ein Schlüssel immer aus 3 Teilen, die ihr in jedem Level aufsammeln müsst. Hinter den Türen findet ihr dann kleine Belohnungen wie Cosmetics oder Räume, in denen ihr eure Fähigkeiten austesten könnt oder verbessern könnt oder ähnliches. Ja, das war's soweit zu Gorikali Carnage. Ich hatte auf jeden Fall jede Menge Spaß, mich durch die Adorable Army zu schnetzeln und durch die zerstörte Welt zu skaten und kann es jedem nur weiterempfehlen. Und ich selbst werde mir jetzt noch in allen Leveln alle Sterne verdienen.
Am 10. September war es soweit, Sony hat kurzfristig einen Livestream anberaumt und einmal mehr durfte Mark Cerny wieder ans Tageslicht und eine neue PlayStation vorstellen. Natürlich wussten wir alle vorher schon Bescheid, es wird die PlayStation 5 Pro sein, auch alle anderen Dinge sind so ziemlich schon vorher geleakt. Nicht ganz alle Dinge, nämlich der Preis, der war noch nicht geleakt, da kommen wir gleich dazu. Ansonsten ist eigentlich alles wie erwartet. Ähnlich wie bei der PlayStation 4 Pro wird der abgegradete Grafikchip das Herz der Pro sein. Und der hat durchaus Power. 67% mehr Recheneinheiten wird dieser Chip haben, 28% mehr Speicher. Der Speicher wird auch noch schneller sein und damit ca. 45% schnelleres Rendering. Und damit meine ich jetzt natives Rendering, das ist ganz wichtig, ermöglichen. Dadurch ist natürlich auch mehr Raytracing möglich, da gibt es auch einige Verbesserungen im Chip, dass das nativer möglich ist und zusätzlich, da haben wir auch schon drüber berichtet, gibt es natürlich ein AI-driven Upscaling, also ähnlich wie es beim PC, aber auch schon bei den Konsolen verwendet wird, also die Techniken von Nvidia und AMD sind ja da in aller Munde und werden ständig verbessert. Jetzt kommt Sony mit hier einer eigenen Technologie namens PlayStation Spectral Super Resolution, aber ist im Grunde ein KI Upscaler, was nicht Schlechtes ist, ja, weil gerade in Zeiten, wo halt so ein Ding ja 4K können soll und vielleicht auch ein bisschen mehr als 30 Frames, ja, da ist so ein Upscaler dann auf alle Fälle gut, denn die Spiele, die wir da hoffentlich in Zukunft sehen werden, mit der Unreal Engine und so weiter, die werden nochmal deutlich hungriger werden als das, was wir bisher gesehen haben. Die neue Konsole wird schon am 7. November erscheinen und zahlreiche Spiele bekommen da ein Update. Sony spricht von mehr als 8000 PS4-Spiele, die da so einen automatischen Boost bekommen, aber auch bekannte PlayStation 5-Spiele werden ein Upgrade bekommen und da ist zum Beispiel Alan Wake 2 dabei, Assassin's Creed Shadows, also auch zukünftige Spiele werden schon dieses Upgrade haben, Demon's Souls wird abgegradet, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, da hat man Bilder gesehen in dem Trailer, es hat wirklich gut ausgesehen, war einer der Spiele, wo ich gesagt habe, okay, da sieht man wirklich einen großen Unterschied, aber auch Horizon Forbidden West, Marvel Spider-Man 2, Ratchet & Clank Rift Apart und, also die Liste ist schon jetzt ordentlich und wird wahrscheinlich die nächsten Tage auch nochmal deutlich anwachsen. Ihr findet auf der Shock 2 Webseite jetzt schon eine eigene News mit einer kompletten Liste und die werden wir auch updaten, wenn es was Neues gibt. Vielen Dank an den Nikolai, der wieder mal hier der Meister aller Listen ist und dementsprechend ein großes Dankeschön verdient. Wichtig zu sagen ist auch, die PlayStation 4 Pro hat 2 Terabyte SSD. Das ist durchaus cool, denn Laufwerk hat's keins. Ja? Also sprich, es ist eine reine digitale Konsole, außer ihr kauft euch zusätzlich ein Laufwerk. Das ist kompatibel zu dem, wenn ihr euch das Slim-Modell euch holt, wo ja auch kein Laufwerk drin ist und da kann man halt dann ein Laufwerk dazu stecken. Jetzt kommen wir aber zu dem Elefanten im Raum, dem Preis. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, ich sage jetzt keinen Namen, aber er ist wirklich ein sehr renommierter Mensch aus der Videospielindustrie, ganz wichtig, arbeitet nicht bei Sony und wir haben auch über die PlayStation 5 Pro gesprochen und ich habe gesagt, hey, das wird schon ein Burner werden noch fürs Weihnachtsgeschäft. Und ich habe gesagt, okay, warten wir mal ab, denn weniger als 750 wird die nicht kosten. Und ich sage ganz ehrlich, habe ich mir damals noch nicht vorstellen können. Ich habe gesagt, du, 96 bin ich dabei. Ich glaube auch nicht, dass es unter 96 ist. Ich glaube auch nicht, dass es den Preis haben wird der PS5, weil da spricht ja auch dagegen, dass Sony langsam anfängt, den Preis der regulären PS5 zuerst mal in Japan, aber auch weltweit dann anzuheben. Der Controller ist auch schon in einer Preisspirale nach oben. Also sprich, Sony senkt ja nicht den Preis der regulären Konsole, wenn jetzt die Pro kommt, sondern der wird sogar steigen. Das hat man alles Anzeichen, dass das Ding teurer sein wird. Und damit bin ich von 96 ehrlich gesagt ausgegangen. Ehrlich gesagt, unter 57 macht das Sony sicher nicht. Warum auch? Ja, sein Argument war, keiner, der dem das zu teuer ist und der jetzt das Modell haben will, greift zu einer Xbox, weil da gibt's nichts Gleichwertiges von Microsoft. Außerdem, Microsoft gibt ja immer wieder so unterschiedliche Anzeichen, zieht man sich zurück aus dem Konsolenmarkt, nein, kommt noch was, kommt nichts und so weiter. Sprich, das verwirrt die Käufer und gerade wenn man was Hochpreisiges will, dann sollte man nicht verwirrt sein. Also sprich, er hat da einige ziemlich spannende Argumente ins Treffen gebracht und was kam jetzt raus? 800 Euro, 799. Es gibt aber jetzt schon einige Händler, die sagen, unter 810, 815 wird es dann nicht in Handel kommen, weil einfach anscheinend auch die Preisspanne nicht allzu hoch ist von Sony. Keine Ahnung, das war jetzt nur reine Spekulation von mir. Also sprich, ihr müsst mit 800 Euro rechnen. Achtung, ohne Laufwerk. Also sprich, wer Discs verwenden will, muss nochmal so circa 120 bis 150 Euro drauflegen für das Disclaufwerk. Damit habt ihr dann noch eine vollwertige PlayStation 5 Pro. Außer ihr wollt die vertikal aufstellen, weil der Ständer, der fehlt natürlich auch, der muss auch nochmal extra gekauft werden. Also sprich, man ist schon bald bei den 1000 Euro für die Konsole. Ohne Spiele, denn außer Playroom, was sehr cool ist, ja, ist nichts dabei. Und ich finde das schade. Ich meine, auch da, es wurde nur kommuniziert, es wird Playroom dabei sein. Wahrscheinlich das gleiche Playroom wie bei der PlayStation 5. Was ich schade finde, cool wäre sowas ähnliches wie Playroom, aber etwas, was halt dann die ganzen coolen neuen Grafikfeatures so richtig zeigt, dem neuen Besitzer wenigstens. Aber Spiel ist auf alle Fälle keines mit dabei. Jetzt ist natürlich die Kacke am Dampfen, wenn ich ins Forum schaue oder auch sonst. Ja, und auch Sony hat diese Präsentation von Max Hörni genau mit dem Preis abgeschnitten und nichts mehr sonst. Ja, es gibt aber jetzt ein paar Interviews auch schon, ein paar Plattformen sind mit Interviews online gegangen, ganz spannend. Ich weiß jetzt nicht, welches Magazin, aber ein Magazin gibt es ein Interview mit Max Hörni, da musste ich wirklich so laut hysterisch loslachen, wo er gemeint hat, ja, auch PlayStation VR 2, die PlayStation VR 2 Spiele werden stark davon profitieren, von der Power der PlayStation 5 Pro. Ich kann nur sagen, jeder, der mich kennt, ich bin ein großer Max Hörni-Fan. Also wirklich, ich finde das, was der Mann geleistet hat seit den 80er Jahren, ist wirklich enorm. Also da gibt es überhaupt nichts und ich verteidige jeden seiner Ansprachen in seiner ruhigen Art jedes Mal und ich sage, ich könnte ihm stundenlang zuhören, der ist einfach ein Held für mich. Aber da hat er den Schuss einfach nicht gehört. Ja, welche PlayStation VR2 Spiele? Also die Hardware ist praktisch eingestellt. Ja, also es ist einfach ziemlich schade, dass sowas natürlich dann auch nochmal eine Wunde aufreißt, weil ich frage mich halt, vielleicht gibt es da draußen doch den einen oder anderen, der die PlayStation VR 2 sich gekauft hat, legt er jetzt gleich nochmal 800 wieder hin für ausgerechnet neues Sony-Hardware. Das klingt jetzt alles so negativ, ja, ich möchte auch ein bisschen jetzt da andere Stimmen auch noch einfangen. Zum einen tue ich mir recht schwer, auf 800 Euro so richtig hinzuprügeln, denn neben mir steht ein Spiele-PC, auf den ich hingespart habe und wo die Grafikkarte deutlich mehr gekostet hat als 800 Euro. Also sprich, ich verstehe schon, ja, dass man so viel Geld auch ausgeben kann für Spielehardware. Zum anderen, ja, wer jetzt vielleicht in die Hosentasche greift oder auf den Schreibtisch schaut, da liegt oftmals, nicht immer, das weiß ich natürlich, oftmals ein Smartphone, das auch deutlich mehr gekostet hat, ja, und das öfter ausgetauscht wird als eine Konsole. Ich weiß, das Argument, das ist auch immer nur so halb gar, das ist mir schon bewusst. Was ich nur damit sagen will, 800 Euro sind gerade in Zeiten wie diesen richtig, richtig viel Geld. Aber dass dieser große Aufschrei ist, liegt natürlich auch dran, dass wir seit NES-Zeiten hintrainiert wurden von den Herstellern, dass wir gute Hardware bekommen zu einem sehr, sehr fairen Preis, weil wir natürlich als Konsolenspieler bei jedem Spiel Lizenzgebühren mitzahlen, die die Hersteller bekommen. Also wenn ihr ein FIFA kauft von Electronic Arts für die PlayStation, bekommt Sony was. Wenn ihr ein Call of Duty kauft für die PlayStation, obwohl es ein Microsoft-Spiel jetzt ist, verdient Sony einen ordentlichen Batzen Geld an euren Call of Duty, weil es auf der PlayStation läuft. Und der Gegendeal ist einfach, dass eine Konsole oft mit ein bisschen Minus verkauft wird, um möglichst viele Konsolen in den Markt zu drücken. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, dass diese Konsole, die Pro-Konsole, das eben nicht notwendig hat. Denn es gibt hier keinen Mitbewerb, der eine ähnlich starke Konsole jetzt rausschmeißt. Und es gibt ja noch immer den PlayStation 5, ja, die sich gut verkauft im Moment. Ja, also sprich, Sony sieht hier keine Notwendigkeit, Geld drauf zu zahlen. Und bitte das nicht falsch verstehen. Mir sind diese 800 Euro auch zu viel. Ich möchte nur hier möglichst viele Blickwinkel einfangen für euch, ja, um hier ein Gesamtbild ja auch abzubilden. Und mir selbst ist das Ding einfach auch zu teuer, weil mir reicht die PlayStation 5 und ich hätte gern einfach PlayStation 5 Spiele, die das Ding ausreizen. Und jetzt kommt Mark Journey und sagt mir, ja, aber mit der Pro hast du mehr Details. Das gibt's einfach nicht, dass aus dem PlayStation 5 Kistel nicht mehr rauszuholen ist, ja. Mehr Spiele. Wo sind die Spiele? Wir haben Trailer gesehen, auch Upgrade-Trailer, wo man halt mehr Details sieht und so weiter, das ist gut und schön. Aber kein einziges neues Spiel. Bei der PlayStation 4 Pro waren einfach eine Ankündigungswelle. Man darf nicht vergessen, die PlayStation 4 Pro hat die Hälfte gekostet. Die ist zum Marktpreis von 399 Euro erschienen. Also genau zur Hälfte jetzt der 5 Pro. Ja, wir haben Inflation dazwischen gehabt. Das Ding ist, manche Sachen sind einfach nicht vergleichbar. Das verstehe ich alles. Aber trotzdem, hier 100% teurer und nicht einmal so einen Burner-Titel wie Spider-Man dann zum ersten Mal zeigen. Hat Sony wirklich keine Spiele mehr? Auch da bitte nicht falsch verstehen. Astrobot ist für mich höchstwahrscheinlich Spiel des Jahres. Ist eines der besten Spiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Aber es ist halt ein Spiel in diesem Jahr, was auf dem Niveau rauskommt. Schade. Ja, gerade wenn ich jetzt eine Konsole verkaufen will. Vieles schaut einfach danach aus, als wäre das Spiel für diese Konsole eigentlich GTA 6, das aber nochmal verschoben wurde. Und jetzt muss man die Konsole rausbringen, weil die Lager sind voll. Aber ich hoffe hier ganz ehrlich, an der Stelle, dass ich mich irre und dass Sony in den nächsten 2 bis 3 Wochen eine State of Play rausbringt und uns einfach zeigt, was das Ding jetzt dann wirklich noch kann. Dass es einfach so ein erster Impact war, da nehmt, es gibt so viele Gerüchte, wir wollen das mal befrieden alles, aber dann, da kommen jetzt wirklich die Burner-Titel und die werden euch die Augen ausbrennen. Nur auf der PlayStation 5 Pro, auf der PS5 sehen sie auch gut aus, aber auf der Pro, wow. Dann können wir wieder drüber reden. Nein, nicht um 800 Euro, weil eure Spiele kosten weiterhin 80, sondern zu einem günstigeren Preis. Aber wir können wieder drüber reden, ob nicht doch irgendwann mal eine PlayStation 5 Pro ins Haus kommt. Ich habe schon gesagt, im Forum geht's ordentlich zu. Alles sehr gesittet. Vielen, vielen Dank. Schöne Diskussionen in alle Richtungen wird da diskutiert. Ein wirklich schöner Gedankengang ist mir da auch aufgefallen und den möchte ich euch nicht vorenthalten und darum spiele ich den jetzt mal wieder mit einer KI-Stimme ein.
Ich denke mal, die PS5 Pro wird auch nicht mehr subventioniert von Sony. Wenn man gemein wäre, könnte man sagen, das wäre dann auch der Preis, wenn mal eine Nintendo-Konsole mit einigermaßen aktueller Hardware auf den Markt kommt. Keine Angst, das wird nicht passieren, nur ein Gedankenexperiment.
Vielen Dank an den User und VIP McCoy an dieser Stelle für diese Wortspende im Forum. Und das ist wirklich durchaus eine Überlegung, denn Nintendo sagt ja immer, wir verkaufen schon seit einigen Generationen unsere Hardware nicht subventioniert. Deswegen auch einer der Gründe, warum sie halt sagen, uns sind die Spiele am wichtigsten, da muss es nicht die neueste Hardware sein, wir sind immer so eineinhalb Generationen weiter hinten. Und McCoy meinte einfach, wenn jetzt Nintendo mit einer Hardware um die Ecke kommt, sie so schnell und so stark wie eine PlayStation 5 Pro ist, dann müsste sie eigentlich diese 800 Euro kosten und dann wäre der Aufschrei sicher genauso hoch. Liebe Leute, an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr euch auch den zweiten Prototyp unseres neuen Formats angehört habt und ich hoffe, der Mix aus verschiedenen Stimmen, aus verschiedenen Themen hat euch zugesagt, gerne Feedback wiedergeben. Im Forum diskutiert natürlich über das Format mit uns, aber natürlich auch über die verschiedenen Themen, die hier angesprochen sind. Zu vielen Dingen findet ihr im Forum ein Topic, wenn nicht, macht einfach eins auf. Und wie gesagt, über die PlayStation 5 Pro diskutiere ich dann auch noch mit dem Clemens und mit dem Christoph in der nächsten Folge von Shock 2 Neo. Und zur PlayStation 5 Pro gibt es auch schon eine aktuelle Wochenstart-Umfrage, die haben wir jetzt schon mal vorab gestartet für euch im Forum. Macht mit, gebt die Meinung ab und ich bin gespannt, wie da dann das Endresultat aussehen wird. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns.
Diese Episode erscheint exklusiv für alle Shock 2 VIPs. Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.